بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit den Kreuzzügen und wir haben das letzte Mal über den Volkskreuzzug gesprochen und nun geht es weiter mit der Ankunft der Armeen und der Heere,
und nun geht es weiter,
die später angekommen sind. Und das war natürlich das erste Mal, dass die Europäer mit so einer Riesenarmee in den Krieg gezogen sind. Und Papst Urban II. Konnte also diese Armeen zusammenführen. Das erste Heer, also es waren insgesamt 5 getrennte Armeen. Und jede Armee versuchte natürlich selbst die Führung zu übernehmen. Und sie haben also nicht gearbeitet als eine große Armee, sondern es gab Rivalitäten. Auf jeden Fall, das erste Heer stand unter dem Kommando von Gottfried von Bouillon, ja, und er war einer der berühmten französischen Anführer und Fürst des Herzogtums Lothringen im Norden Frankreichs. Und er führte mehrere Fürsten an. Also er hatte unter sich mehrere Fürsten. Und obwohl diese Armeen voneinander unabhängig waren, wollte er sich als Oberbefehlshaber aller anderen Armeen darstellen und handelte oft so, als ob er der Anführer ist, von Frankreich bis nach Palästin. Hat er versucht, eben die Führung zu übernehmen. Er war Franzose, aber er stand in Treue zum deutschen König Heinrich IV., der damals der mächtigste Herrscher in Europa war. Und er war dem anderen König in Frankreich, Philipp I., nicht unterstellt. Also er war unabhängig von ihm. Und dieses erste Heer galt eines der stärksten französischen Heere. Das zweite Heer stand unter der Führung von Raimund IV. Von Toulouse, Südfrankreich, und er hatte, wie bereits erwähnt, eine engere Beziehung zum Papst Urban II. Er war ein religiöser Mann und für ihn war das nicht nur eine politische Angelegenheit, sondern auch eine religiöse Angelegenheit, die Christen in Palästina zu retten, wie wir das letzte Mal gesagt haben. Und er hatte bereits Erfahrungen im Kampf gegen die Muslime, und zwar in Andalusien, ja, einige Kriegszüge. Und deswegen kannte er sich aus mit den Muslimen und ihre Strategien. Und Papst Urban II. Schätzte ihn sehr und deswegen entsandte er einen Anführer oder Vertreter des Papstes bei ihm. Also es waren 5 Heere, aber wo war einer der Vertreter des Papstes? In diesem Heer, bei dieser Armee, und der hieß Adhema von Le Puy, ein Franzose als Vertreter der Kirche. Das dritte Heer stand unter der Führung von Robert von der Normandie, dem Sohn des englischen Königs Wilhelm des Eroberers. Und auch er war einer der bedeutendsten französischen Anführer. Und dieses Heer, diese Armee, bestand aus Adligen aus Westfrankreich. Es war ein relativ kleines Heer, doch es repräsentierte Frankreichs Krone, ja, also die amtliche oder eher staatliche Vertretung, da Robert, der Bruder des französischen Königs war. Das vierte Heer bestand aus Rittern aus Zentral- und Nordfrankreich und es war zahlenmäßig kleiner, aber war eben auch mit beteiligt. Und das fünfte Heer, das waren alles französische Armeen jetzt. Also Frankreich war mit das Land, das am meisten vertreten war. Und das fünfte Heer war normannisch-italienisch. Es bestand aus Normannen. Die Normannen sind eigentlich aus Nordfrankreich, aber sie haben dann in Süditalien, also im Süden eben gelebt. Und diese Normannen hatten weite Teile Süditaliens erobert und dort Fürstentümer gegründet. Und sie schlossen sich später dem Kreuzzug an und zogen aus Italien Richtung Osten. Also, das waren die fünf Armeen, ungefähr 300.000 Soldaten, die jetzt marschieren nach Philistin. Aber es waren nicht nur Soldaten, sondern samt ihrer Familien, weil die wollten ja nicht nur einen Krieg und dann gehen die wieder nach Hause. Die wollten dort leben. Das war eine Völkerwanderung. Das war nicht nur ein Angriff einer Armee. Und deswegen sagt man, insgesamt waren das um die 1 Million Menschen, also mit Kinder und Familie und Frauen und so weiter und so fort, eine Völkerwanderung. 1 Million Menschen, wenn sie auf dem Weg sind irgendwohin, müssen natürlich essen, müssen trinken. Und das bedeutet, diese logistischen Angelegenheiten werden Hürden sein und zu Problemen führen. Und tatsächlich kamen diese Probleme, wie wir sehen werden. Unter den bekanntesten normannischen Kräften in Süditalien stand Robert, also Giscard heißt er, oder wie man den auch ausspricht, ja, einer der Fürsten dort. Robert hatte natürlich große Ambitionen, Gebiete dann zu kontrollieren und besonders eben die Religion in heutigem Syrien, Scham, sehr fruchtbar, ja, also ein gesegnetes Land, ja, und das war für diesen Fürsten eigentlich das Hauptziel. Also die Christen, wie es denen geht und so, das war nur Fassade. Eigentlich wollte er dort irgendwo ein Land haben und dann der Fürst dort sein. Und er hatte das schon früher versucht, aber das hat nicht geklappt. Also hat er sich gesagt, mit den anderen Armeen werde ich dann doch diese Gebiete erobern können. Und das, wie gesagt, Geschichte wiederholt sich, so wie die Kolonialmächte. Man sucht immer wieder nach Land, um selbst leben zu können. Heutzutage sieht das nicht schön aus, einige machen es immer noch, ja, und greifen einfach an, aber die anderen machen das dann so, dass sie eben wirtschaftlich Kolonien haben, Wirtschaftskolonien. Ja, militärisch sieht so aus, als ob da keine fremde Armee ist, aber wirtschaftlich ist dieses Land die Tankstelle eines anderen Landes. Und das ist sehr oft heutzutage der Fall. Auf jeden Fall, mit ihm in der Armee, also mit diesem Robert, war sein Neffe namens Tancred oder Tancred, also die Aussprache entschuldigt, ja, also kann sein, dass ich das nicht richtig ausspreche, auf jeden Fall. Und zu dem kommen wir noch, ja, der wird noch interessant. Und jeder Heerführer strebte natürlich an, selbst irgendetwas zu erreichen. Das heißt, es war schon vorprogrammiert, dass sie sich in die Haare kriegen. Aber noch haben die sich gesagt, okay, wir ziehen jetzt zusammen in den Krieg, um die Christen zu bewahren und zu verteidigen. Das erste Heer, Franzosen mehrheitlich und Westdeutsche, ja, also nicht Westdeutsche DDR und also Ost-West, ja, sondern damals, ja, in dieser Zeit, Die wählten den Landweg und auf seinem Marsch durch die benachbarten Regionen hatten die Kreuzfahrer schwere traumatische Erlebnisse. Warum? Weil die haben gesehen, was die vorherigen, die vom Volkskreuzzug alles angerichtet haben. Ja, also die Armeen gehen jetzt durch die Route, die die vorherigen benutzt haben und die sehen jetzt, was sie alles angerichtet haben. Und es gab diese Plünderungen und Massaker und so weiter und so fort. Und aus Furcht vor unkontrollierbaren Übergriffen verhandelte das Heer mit dem König von Ungarn und traf zuvor Absprache, bevor es die Grenzen des Königreichs Ungarn überschritt. Und um zu zeigen, dass man sich an diese Abmachungen halten wird, ja, guckt mal, wir wollen nicht euer Land besetzen, wir sind einfach nur auf dem Weg, ja, ins gelobte Land. Deswegen hat man einen der Brüder dieses Fürstens als Geisel an den ungarischen König übergeben. Bitte schön, behalt ihn. Wenn wir irgendwas machen, dann kurzer Prozess. Also so als Versicherung, ja, als Pfand. Also, die gingen dann weiter und diese Anführer, einer von ihnen hieß Baldwin, ja, oder Baldwin, wie man das auch aussprechen will, und Gottfried und andere führende Männer traten dann in die Gebiete ein, in denen sie versuchten, sich anfangs ruhig zu verhalten. Doch als sie dann in diese Städte reingegangen sind, und wie gesagt, die Leute brauchen auch was zu essen, brauchen zu trinken, ja, so langsam aber sicher gab es doch Unruhen in der Armee und Plünderungen. Und Gottfried konnte die Plünderung nicht vollständig unterbinden, als seine Leute dann eben diese Schätze der Städte auf der Route gesehen haben. Und das erzürnte den byzantinischen Kaiser. Also sie kamen jetzt näher zum Gebiet des byzantinischen Kaisers. Und dieser Kaiser hat mitbekommen, die Armee kommen und plündern. Aber er braucht sie ja, um gegen die Muslime zu kämpfen. Also hat er was gemacht? Er hat ihnen gesagt, ihr dürft nicht länger als 3 Tage an einem Platz bleiben und dann weiterziehen, damit sie nicht essen müssen, trinken müssen an diesem Ort. Also, ihr geht, esst und trinkt ein wenig und zieht weiter. Das war die Abmachung des Kaisers mit den Armeen. Bis sie dann wo angekommen sind, am Treffpunkt Konstantinopel. Und dort gab es dann zwischen den Anführern dieser Armeen und dem Kaiser von Byzanz natürlich auch Rivalitäten. Denn diese Armeen waren ja unter der Herrschaft oder der Anleitung von wem? Vom Papst höchstpersönlich. Aber der byzantinische Kaiser, der verlangte von denen ein Treueeid, dass sie unter ihm liegen, ja, unter seiner Führung. Und damit waren die nicht einverstanden. Ja, wir sind nicht hergekommen, um unter deiner Führung zu handeln, sondern wir sind unabhängig von byzantinischen Kaiser. Aber warum wollte der Kaiser unbedingt so ein Treueeid? Ja, damit sie nicht das Gebiet dann für sich beanspruchen. Also keiner vertraut dem anderen. Die wissen ganz genau, dieser Kaiser wird uns nichts gönnen. Auf der anderen Seite, der Kaiser weiß ganz genau, das sind 300.000 Mann. Ja, also das heißt, wenn die was erobern jetzt, das war's dann. Dann kann er es vergessen. Also hat er gesagt, ihr müsst mir Treue schwören, dass ihr unter meiner Führung seid. Und das, was ihr erobert an Ländern, gebt ihr mir. Ich bezahle euch, also so wie Söldner. Ich bezahle euch, aber das, was ihr erobert, gehört mir. Und deswegen schickte er mit jeder Armee so eine kleine Kompanie. Und diese Kompanie hatte die Rolle erst einmal Nachrichten, was passiert. Und auch immer die Schlüssel der Tore und Festungen, die eingenommen werden, dem Kaiser zu übergeben. Das war der Deal und dieser Treueeid. Gottfried lehnte es anfangs ab, den Eid zu schwören, eben dass er nicht ihm unterlegen ist, sondern dem Papst oder beziehungsweise dem König Heinrich. Ja. Auf jeden Fall, und außerdem, wir gehören der katholischen Kirche, ja, und nicht der orthodoxen östlichen Kirche. Wie sollen wir untertan sein der orthodoxen Kirche? Auf jeden Fall, was hat dann der byzantinische Kaiser gemacht? Er hat dann so Druck gemacht, dass er ihnen die logistischen, also Nahrung und so, abgeschnitten hat. Ihr wollt nicht? Okay, dann bitteschön. Dann bekommt ihr keine Versorgung. Also die Logistik übernahm der byzantinische Kaiser. Was hat nun Gottfried gemacht? Er hat gesagt, okay, dann bedienen wir uns. Wir sind ja da, fruchtbares Land. Also du willst uns nichts geben, also greifen wir an. Das heißt, jeder hatte Druckmittel. Nach langem Hin und Her, und sie wussten, wir haben einen gemeinsamen Feind, und wenn wir uns jetzt zermürben und gegenseitig fertig machen, dann war es das, dann können wir nicht kämpfen. Also nach langer Krise hat man gesagt, okay, wir ordnen uns dem byzantinischen Kaiser unter, und er hat dann tatsächlich den Treueeid abgelegt und ihm Treue geschworen. Dann ging es weiter, dass die nächste Armee, und zwar der Bohemund oder wie er auch ausgesprochen wird, ja, dieser kam später, es war ja die nächste Armee, und der hat sofort Treue geleistet. Der hat nicht wie der vorherige, dieser Gottfried, hin und her diskutiert, hat gesagt, alles klar, ich schwöre dir die Treue und die Gefolgschaft ohne Widerstand. Dann kam Robert von der Normandie und auch er legte den Eid ab, auch widerwillig natürlich, keiner hatte damit gerechnet. Ja, aber als sie da kamen, haben gesagt, guck mal, jetzt geht's nicht weiter, außer ihr schwört mir die Treue. Und schließlich traf Raimund IV. Von Toulouse ein, der eben dem Papst sehr nah war, hatten wir gerade erwähnt. Und der hat gesagt, das kannst du vergessen. Also ich werde keine Treue schwören. Was ich schwören werde, ist, dass ich dich ehrenhaft behandle. Aber ein Treueeid, dass ich unter deiner Leitung bin, vergiss es. Das war nur noch einer. Also da hatte der Kaiser von Byzanz nicht mehr diese Befürchtung, dass da irgendetwas passieren wird. Ja, also von diesen Armeen nur einer will jetzt nicht diesen Treueeid. Bitteschön, damit hat er leben können. Auf jeden Fall, dann ging es weiter. Wie gesagt, das sind um die 300.000 Soldaten, die sind angekommen. Und jetzt ging es weiter. Es war die Grenze zum Islamischen Reich und die ersten Kämpfe sollten nun beginnen. Die Kreuzfahrer, also Kreuzritter, also nicht Kreuzfahrtschiff. Das Kreuzfahrtschiff habe ich nochmal nachgelesen, weil ich dachte, was hat das damit zu tun? Es hat nichts mit Kreuzzügen zu tun, sondern da die Routen eines Schiffes sich kreuzen, ja, überschneiden, heißt die Kreuzfahrt. Ja, also nur so für die Wissensdurstigen. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt über Kreuzfahrer reden, nicht die Urlaub machen, ja, auf Luxusschiffen, sondern die Kreuzritter. Ja. Sie überschritten den Bosporus und gelangten nach Kleinasien, also Türkei heute. Ihr erstes Ziel war die Stadt Nikaia, heute Iznik, ja, die Stadt Iznik in der Türkei. Warum das? Weil das die Hauptstadt der Seldschuken war, die Rum-Seldschuken. Die Seldschuken, hatte ich ja erwähnt, gab es mehrere Gebiete. Und eines, und das war das nächste zu den Byzantinern, waren die Rum, die römischen Seldschuken. Das waren keine Römer, aber sie haben den römischen Teil, den ex-römischen Teil beherrscht. Deswegen heißen sie die Rum-Seldschuken. Auf jeden Fall heutiges Iznik in der Türkei. Und zwar 1097 nach Christus, entsprechend dem Jahr 490 nach der Hijra. Es herrschte Kilic Arslan, der Sohn von Suleiman, dem Seldschuken. Und er war sehr jung, als er die Herrschaft angenommen hat, um die 17 Jahre. Er war sehr jung, aber ein Krieger. Nun, als diese Kreuzzügler, diese Kreuzheere kamen, war er in einem anderen Gebiet. Das war das Problem. Und zwar 900 Kilometer östlich von Nikaia. Und er belagerte eine Stadt namens Malatia. Ja, dort belagerte er eine Stadt. Warum? Weil er in Konflikt war mit einem anderen muslimischen Herrscher, und zwar Razi ibn Danishmend. Ja, und die kämpften gegeneinander um diese Stadt, Malatya. Und natürlich, die Kreuzritter haben gesagt, alles klar, der Anführer ist 900 Kilometer entfernt. Also war das die Chance, anzugreifen. Nun gingen sie dann, sie rückten vor mit dieser riesigen Armee, und sie konnten die Stadt natürlich nicht umgehen, weil das die Hauptstadt war. Also sie mussten es einnehmen. Natürlich, ein Militär will so wenig Konfrontation wie möglich. Du hast ein Ziel, dann willst du nicht 1000 Gefechte vor dem Ziel haben. Aber es gibt strategisch wichtige Orte, weil du ganz genau weißt, wenn dieser Ort nicht eingenommen wird, dann werden Angriffe kommen von diesem Ort. Also mussten sie diese Stadt angreifen. Sie haben diese Stadt dann belagert. Die Kämpfer innerhalb, also hinter den Mauern, hinter den Stadtmauern, waren ungefähr 20.000. Und Kilic Arslan war nicht da. Also haben sie die Stadt umzingelt und dann belagert. Und die Taktik ist natürlich was? So lange belagern, bis Vorrat vorbei ist, sie verhungern oder werden eben aufgeben. Das war die Strategie. Und die Belagerung war im Jahr, wie gesagt, 1097. Die Lebensmittel und Vorräte waren knapp, und deswegen hat es keinen Widerstand gegeben von dieser Stadt selbst. Aber Kilic Arslan hat es mitbekommen, ist zurück, hat aufgehört zu kämpfen gegen den anderen, ist zurück mit seiner Armee, und das waren ungefähr 2 Wochen. Also 2 Wochen Belagerung ist schon sehr, sehr anstrengend. Er braucht also 2 Wochen, um seine Hauptstadt zu erreichen, und ein Gesandter des byzantinischen Kaisers, also dieser Alexios, hatte Kontakt aufgenommen mit einigen in der Stadt. Er hat ihnen gesagt, guckt mal, ich bin euer Nachbar, der byzantinische Kaiser. Und wenn ihr aufgebt, ich mache nichts. Aber da vor der Mauer sind Kreuzritter aus Europa, die werden euch umbringen. Also lieber gebt ihr mir die Schlüssel, und ich versichere euch, dass nichts passiert, Ansonsten, wenn die Kreuzritter, wenn die Europäer da reinkommen, dann gute Nacht. Und tatsächlich war das so. Also die Kreuzritter, die waren der Ansicht, die gehen da rein und bringen alle um. Kinder, Frauen, ist egal. Alle werden umgebracht. Die haben ja vorher schon die Christen umgebracht und die Juden, das haben wir ja gesagt. Es gab Judenverfolgungen, Christen, also, und dann jetzt einen Muslim zu töten, das ist ja für die ein Spiel. So, dieser byzantinische Kaiser hat denen also so ein Angebot gemacht, um sie zu überzeugen. Also haben sie etwas nachgegeben, weil die Not immer größer wurde. Aber dann kam Kilic Arslan mit seinem Heer und es kam direkt zum Krieg, direkt zum Kampf. Und er kämpfte, aber er hat verloren. Also das war eine Riesenarmee. Er war nicht vorbereitet. Das Problem war auch nachrichtendienstlich, ja, war er überhaupt nicht in der entsprechenden Situation. Die Nachricht kam viel zu spät und so weiter. Normalerweise hast du deine Augen, ja, deine Späher, ja, Spione, dass du rechtzeitig früh genug mitbekommst, ja, da kommt eine Armee an. Also früher, selbst zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie hat er mitbekommen, die Römer kommen und so weiter. Du hast Späher. Und die schicken dann sofort die Nachricht, ja, der ein schneller Reiter, ja, mit einem schnellen Pferd, das war Post früher. Der reitet sofort, innerhalb eines Tages ist die Nachricht da. Und nur so nebenbei, Muawiyah radiallahu anhu war derjenige, der ein Netzwerk aufgebaut hat. So das erste Postnetzwerk überhaupt. Weil ein Pferd kann ja nicht 1000 Kilometer reiten, schnell. Also hat er sich gesagt, wie schnell und wie lange kann ein Pferd schnell, also mit 100% reiten? Das Ende, da muss das nächste Pferd da sein. Und der nächste Reiter. Und dann, also immer so Stationen. Das wurde ausgebaut im Zeitalter von Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu. Auf jeden Fall, das hatte Kilic Arslan nicht. Deswegen kam ja die Info viel später. So, das Problem ist jetzt was, unter anderem, seine Frau und seine Familie wurden gefangen genommen. Er musste flüchten, ansonsten wird er umgebracht. Er konnte auch jetzt nicht da irgendwas tun, er hat den Krieg verloren, aber seine Frau und seine Kinder wurden festgenommen und zum Kaiser gebracht. Also Alexios befahl, die gesamte muslimische Bevölkerung zu verschonen. Die Kreuzfahrer wollten nicht, die wollten alle töten. Aber sie waren ja unter der Führung von dem Kaiser, also lehnte das Alexios ab und er ließ keine Bürger töten, keine Häuser plündern und kein Blut vergießen. Nicht, weil er diese Menschen liebt, sondern weil er noch ein anderes Ziel hat. Ja, das heißt, er sagt, wenn wir jetzt schon anfangen, dann werden wir später Probleme bekommen. Also das war jetzt nicht moralisch von ihm, sondern nur politisches Kalkül. Das heißt, warum? Er wollte, dass die Muslime später, die anderen Städte, wissen, okay, wenn wir aufgeben, überleben wir es. Weil wenn er jetzt die Leute umgebracht hätte, so bei der nächsten Festung und bei der nächsten Stadt, würden die Leute was sagen? Wir sterben ja sowieso. Ob wir aufgeben oder nicht aufgeben, wir sind tot. Also geben wir nicht auf. Wenn er aber jetzt dieses Spiel macht, guckt mal, gebt ihr auf, lebt ihr weiter. Dann wird er es einfacher haben. Die Kreuzritter, die haben nicht so weit gedacht. Die haben gesagt, nichts da, wir bringen sie um sie einzuschüchtern. Ja, wenn du sie einschüchterst und der Mensch denkt, okay, ich bin sowieso tot. Ob durch Hunger oder warum soll ich aufgeben? Am Ende bringt man mich um. Also das war das Kalkül und nicht etwa Nächstenliebe und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das erste Ziel war erreicht, der Fall von Nikaia. Und das war natürlich gewaltig. Einmal für die Kreuzritter, Kreuzzügler, war das gewaltig, ja, ein Riesenerfolg für den Kaiser sowieso. Er hat diesen Ruhm bekommen, er besitzt nun diese Stadt und die Muslime wurden nur natürlich jetzt eingeschüchtert. Die Seldschuken, also jahrelang hat dieser Kaiser gegen die Seldschuken gekämpft, hat nichts gebracht und jetzt so schnell ist eine Festung, die Hauptstadt der Seldschuken, weg. Also gingen sie weiter, um die nächste Stadt einzunehmen. Nach dem Fall von Nikaia zeigte sich auch nun ein Volk in diesem Gebiet, und zwar die Armenier. Das waren Christen und sie haben natürlich sich gefreut, dass jetzt jemand kommt, Christen, die dann diese Gebiete einnehmen. Es gab eine dichte armenische Gemeinde in Kleinasien, im Osten und Südosten. Sie hatten ihre eigene Kirche, eine armenisch-apostolische Kirche. Also sie waren weder Orthodoxen, noch waren sie Katholiken, aber sie waren den Katholiken freundlicher gesinnt als den Orthodoxen. Deswegen war ihr Verhältnis zum Byzantinischen Reich oft gespannt. Als die Kreuzfahrer in Kleinasien eindrangen, begrüßten viele Armenier sie mit Freude und Hoffnung, da sie sich von den europäischen Christen näher verwandt fühlten. Und viele armenische Städte öffneten ihnen die Tore und armenische Gruppen unterstützten die Kreuzfahrer in der Folgezeit militärisch und logistisch. Und dadurch fiel es den Kreuzfahrern wesentlich leichter, in Kleinasien Fuß zu fassen. Dann ging es weiter. Sekunde. Und zwar nach Süden. Also sie wollten ja die Route zu Philistin. Ja, also die Türkei, dann an die Grenze von Syrien und dann südlich an der Küste, ja, des heutigen Libanon, am Mittelmeer, runter dann zu Philistin. Das wäre eigentlich diese Route, die sie gebraucht haben. So, nach dem Sieg von Nikaia teilten sich die Kreuzfahrer-Armeen. Zwei große Armeen, das erste Heer unter Bohemund von Tarent mit vielen Normannen und Italienern und das zweite Heer mit Raimund dem Vierten von Toulouse und beide marschierten in zwei parallelen Zügen, etwa 10 Kilometer voneinander entfernt, um genügend Platz und Nachschubmöglichkeiten zu haben, denn über 1 Million Menschen, Soldaten, Frauen, Kinder, bewegten sich Richtung Südosten. Also sie brauchten Nahrung, sie brauchten Wasser und die Routen waren auch nicht so breit, dass da 1 Million Leute rum. Deswegen hat man gesagt, okay, wir müssen uns aufteilen. Dann ging es weiter zur nächsten großen Schlacht. Und zwar die Schlacht von, viel Spaß beim Aussprechen jetzt, Dorylaion. Dorylaion, heute, entschuldigt die türkischen Geschwister, ich kann nicht so gut türkisch, auf jeden Fall, heute ist es unter dem Namen Şarhöyük, kennt ihr sowas? Ein Stadtteil von Eskişehir. Keine Türken hier? Oder habt ihr diese Städte noch nie gehört? Bitte? Schon mal gehört? Okay, barakallahu fikum. Möge Allah die Türkei segnen. Auf jeden Fall, sie zogen dann dorthin und Kilic Arslan und Razi, der andere, sein Konkurrent, haben gesagt, wir greifen jetzt zusammen an. Jetzt, wo der Feind ein gemeinsamer Feind ist, haben sie gesagt, wir greifen beide diese Armeen an. Und zunächst errangten die Muslime einige Vorteile. Sie griffen die Kreuzfahrer überraschend an und fügten ihnen schwere Verluste. Doch dann traf, weil das war ja das erste Heer, dann traf das zweite Heer, die zweite Armee ein, von Raimund den Vierten, und das war dann zu viel. Ja, dann tatsächlich haben sie verloren, und das war dann die nächste große Niederlage der Muslime. Dann ging es weiter, und zwar nach Edessa. Auf Arabisch Ar-Ruha, und das ist heute Urfa. Aber jetzt, oder? Oder Urfa auch nicht? Kennt ihr euer Land nicht, oder? Urfa. Ja. Und Urfa heißt eigentlich Shanli Urfa, oder nicht? Ja, aber man nennt es Urfa. Auf jeden Fall. Das war das nächste Ziel. Und diese Stadt wurde dann auch belagert. Aber was haben nun die Muslime gemacht? Sie haben sich zurückgezogen und haben aber die Felder verbrannt. Warum denn das? Damit die Kreuzritter keinen Nachschub haben. Das heißt, sie wussten, okay, die gehen ja jetzt weiter, es hört ja nicht auf. Okay, dieses Gebiet verlieren wir jetzt. Aber zumindest dieses Ackerland und die Früchte, womit sie sich dann stärken können, müssen wir vernichten. Ja? Also haben sie Felder, Ernte und Vorräte vernichtet, um den Kreuzfahrern jede Lebensgrundlage zu nehmen. Das hat einigermaßen gewirkt. Das hat einigermaßen gewirkt, sodass eine stattliche Menge an Kreuzfahrern oder eben Menschen den Hungertod gestorben sind. Das heißt also, diese Taktik hat etwas gewirkt, aber das waren ja viel zu viele. Okay, einige konnten nicht mehr, sind gestorben, aber es war nicht so, dass die ganzen Armeen deswegen zurückgezogen sind. Die Zahl der Kreuzfahrer schrumpfte dann auf etwa 170.000. Von wie viel? Von 300.000. Auf ungefähr 170.000, als sie die Vororte von Asch-Scham erreicht haben. Baldwin hat sich dort zurückgezogen in Edessa, also Urfa heute, und der war damit zufrieden, hat gesagt, das war's, meine Reise ist vorbei. Ich werde hier meinen Staat gründen. Und das ist der erste Kreuzfahrerstaat. Kreuzfahrerstaat bedeutet also, das sind Fürstentümer, die von den Kreuzfahrern errichtet wurden. Normalerweise, was wollte der byzantinische Kaiser? Jedes Gebiet wird mein Gebiet. Ihr bekommt euer Gehalt und logistische Unterstützung, aber alle Gebiete gehören mir. Dieser hat nun gesagt, vergiss es, das ist mein Gebiet, ich bleibe hier und ich herrsche hier. Natürlich kann sich dieser Kaiser, der byzantinische Kaiser jetzt nicht, Alexios, nicht leisten, einen Krieg jetzt zu führen. Also hat er ihn gelassen. Und somit war das der erste Kreuzfahrerstaat in Edessa, also Urfa. Und dieses Gebiet hat er dann etwas vergrößert. Ja, der hat ja nicht nur ein Teilgebiet, bis zum Euphrat. Al-Furat, der Fluss Euphrat, geht, also dieses Gebiet Edessa, damalige Gebiet Edessa, geht bis hin zum Euphrat. Also wenn du guckst auf der Karte, Urfa bis zum Euphrat, schon ein Gebiet, also schon ein größeres Gebiet. Teile von Syrien, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, Raqqa und so gehörte damals auch dazu. also Nordsyrien, also an der Grenze zum Norden des Iraks, Nordsyrien und im Süden der heutigen Türkei. Die Mehrheit waren Armenier und die bisher unter muslimischer Oberheit standen. Und die Armenier dann litten aber unter dieser Herrschaft. Also die Muslime, als sie herrschten, ging es den Armeniern gut. Aber als dieser Kreuzfahrer kam, und dann, was hat er noch gemacht? Er hat dann die anderen aus Europa gerufen und hat gesagt, kommt her, ich gebe euch Land. Den Armeniern hat das nicht gepasst. Der verteilt unser Land. Also, und sie mussten dann arbeiten in ihren Ländern für die Europäer. Und das haben sie dann davon gehabt, eben, dass sie eben diese Angreifer unterstützten, wobei sie unter der Herrschaft der Muslime eben in Frieden gelebt haben. Na, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Halt, inshallah ta'ala, um dann die nächste Station der Kreuzfahrer uns anzuschauen. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.